Der Staat hat jahrelang seine eigenen Bürgerinnen und Bürger ausspioniert. Bei jedem siebten ist eine sogenannte Fische angelegt worden.
Die Swiss Air hat Schulden im Betrag von 7,8 Milliarden Franken.
Gewählt ist mit 125 Stimmen.
Élu avec 125 voix.
Diese Episode der Zeitgenossenschaft ist der zweite Teil zur Neutralität der Schweiz. Dabei handelt es sich um die zweite Hälfte der Unterhaltung mit unserem Gast Marco Iorio. Er hat sich in seinem 2023 erschienenen Buch «Die Schweiz und ihre Neutralität – eine 400-jährige Geschichte» sehr ausführlich mit diesem Konzept auseinandergesetzt. Damit ihr den entsprechenden Kontext habt, empfehle ich euch, zuerst die erste Folge der Neutralität zu hören. Die nun folgende Unterhaltung setzt direkt nach dem Ersten Weltkrieg ein und wird einige Bezüge auf die vorhergehende Folge beinhalten. Die Zwischenkriegszeit ist dann mit dem Beitritt zum Völkerbund durch die Schweiz ja noch einmal interessant. Vor allem aber dann eben der Zweite Weltkrieg, der dann gefährlicher ist.
Zwischenkriegszeit wird sehr wichtig, auch für heute, nicht? Sehr entscheidend. Also die Schweiz will auch, eine Mehrheit will in den Völkerbund, allerdings mit Sonderrechten. Ein Sonderstatus will man. Und der Völkerbund sagt, nee, das gibt es nicht. Und schlussendlich geben sie nach, sie sind interessiert, dass die Schweiz mitmacht. Und die Schweiz bekommt als einziges Land eine Ausnahmeregelung. Sie müssen nämlich an militärischen Operationen nicht teilnehmen. Ja. Aber am wirtschaftlichen.
Also wenn der Völkerbund, das ist die Vorgängerorganisation der UNO, Wirtschaftsfunktionen beschließen,
muss die Schweiz muss mit. Ja. Und die Schweiz 1920er und 30er ist nicht ein sehr loyaler Völkerbundsstaat. Er versucht immer auszuweichen, irgendwie so ein Schlupfloch zu finden, um ihre Unabhängigkeit zu wahren. Und das große Problem kommt dann 1935, und das ist jetzt sehr aktuell, weil es praktisch die gleiche, ähnliche Situation ist wie heute und Russland. Mussolini überfällt Abessinien. Der Völkerbund beschließt Wirtschaftssanktionen. Die Schweiz übernimmt die so murrend, setzt sie auch nicht vollständig um. Aber sie muss auch die Waffenausfuhr nach Italien einstellen. Das macht sie, wie alle anderen Staaten auch. Aber, und jetzt kommt der Witz, wie heute, sie geht weiter und legt auch ein Waffenausfuhrverbot auf Abessinien. Mit dem berühmten Artikel 9. Aus der Haager Konvention. Und das gibt nun ein Riesentheater im Völkerbund, in dem nun die anderen Staaten der Schweiz sagen, das geht nicht.
Vielleicht kurz, oder? Also das liegt darin, weil man sagt, Italien ist klar der Aggressor. Aber Sinnen ist klar das Opfer. Man sollte nicht den Aggressor quasi gleich behandeln wie das Opfer.
Weil jetzt hat sich durch den Ersten Weltkrieg und durch den Völkerbund hat sich eben in der Einstellung zu Krieg vor allem zur Neutralität, etwas ganz massiv verändert. Nämlich, dass es kein Recht mehr auf Krieg gibt. 1907 war dieses Jus ad bellum, das Recht auf Krieg, war garantiert. Der Krieg war die Fortsetzung der Politik mit anderen Mitteln. Und der Erste Weltkrieg beendet das. Und es kommt das alte mittelalterliche Bellum Justum, der gerechte Krieg kommt zurück. Und der gerechte Krieg wird vom Völkerbund festgelegt. Und das haben sie gemacht im Fall von Abessinien und Italien. Und die Schweiz akzeptiert das nicht, sondern hängt nach wie vor verzweifelt am Haager Abkommen, das die Gleichberechtigung verlangt. Und da kommt die Schweiz wirklich unter Druck. Bundesrat Motta war damals Außenminister, der lässt sich da nicht beeindrucken und das Ganze wird so durchgespielt. Also die Schweiz hält an ihren Beschlüssen fest.
Ja, und dann überschlagen sich dann relativ bald
und
mal.
Und dann, das hat keine langfristigen Auswirkungen, weil dann die Schweiz 1938, als der Krieg immer näher kommt, verlangt vom Völkerbund, dass die Schweiz auch die Wirtschaftsaktionen nicht mehr nachvollziehen muss, was praktisch auf einen Austritt aus dem Völkerbund bedeutet. Aber man wagt es nicht, gerade auszutreten, aber eigentlich wird man passiv Mitglied. Und dann kommt eben der Krieg. Oder?
Jetzt wird es richtig
heikel. Jetzt wird es natürlich heikel. Und im Gegensatz zum Ersten Weltkrieg, wo die Situation stabil war, die Fronten an der Grenze waren stabil, die Kriegslage war mehr oder weniger stabil, ist nun der Zweite Weltkrieg chaotisch. Also da jagen sich die Ereignisse, die überstürzen sich. Und die Schweiz sieht sich in relativ kurzer Folge in verschiedenen geostrategischen Lagen konfrontiert. Und das ist der große Fehler in der ganzen Debatte. Wenn man einfach sagt, im Zweiten Weltkrieg, das kommt drauf an, in welcher Phase des Krieges. Also das ändert enorm rasch. Und ich habe, also Guisan macht drei, in seinem Bericht stellte drei Phasen fest. Ich bin auf sechs gekommen. Ja. Also die erste ist die Drôle de Guerre, also am Anfang, da ist die Schweiz, hat doch Frankreich als Nachbar. Und da liefert die Schweiz Waffen an Frankreich. Ganz viel. Nichts an Deutschland. Und da passiert etwas, was auch völlig übersehen wird meistens. Am 30. August 1939 erklärt der Bundesrat die Neutralität. Und er lässt, wie in allen früheren Kriegen, ein Waffenausfuhrverbot für alle, tutti quanti.
Ja.
Wie schon die Tagsatzung hat das auch schon gemacht. Und nun kommen die Franzosen mit Hilfe der Briten, also die Westalliierten, und machen Anerkennung der Neutralitätserklärung abhängig, dass die Schweiz die bestellten Waffen an Frankreich liefert. Mhm. Und der Bundesrat ist in einem Dilemma, was ist ihm wichtiger? Das Waffenausfuhrverbot oder die Neutralitätserklärung? Und er entscheidet sich für die Neutralitätserklärung und schon am 8. September 1939 hebt er das Waffenausfuhrverbot wieder auf. Also das heißt, er lässt sich erpressen von Frankreich. Und das führt dazu, dass dann, als die Schweiz eingeschlossen war von den Achsenmächten, nicht, im Juni 1940, dass die Schweiz nicht mehr zurück kann, konnte und muss jetzt auch wegen Gleichbehandlungsgebot, das war ein fataler Entscheid, muss sie nun auch Deutschland, Italien und anderen Staaten aus dem Achsenbereich Waffen liefern.
Weil man eben wieder alle Kriegsparteien gleich behandeln muss,
klar. Weil man sich dermaßen auf diese Haager-Konvention beruht und man während einem Krieg nicht die Regeln ändern kann. Also das ist mal, also wir haben den Drôle de Guerre, nachher kommt also der Westfeldzug, oder?
Ja, die Umfassung.
Die Umfassung. Wobei, wir müssen jetzt über Neutralität reden, also die Schweiz wurde nicht angegriffen, also Hitler hatte drei Optionen. Er konnte entweder durch die Maginot-Linie über Holland, Belgien oder durch die Schweiz. Und man weiß ziemlich genau, warum er welche Lösung gewählt hat, diese Nordlösung. Und das wird in der Schweiz, er hat nämlich am 13. Oktober 1939 hat er in einem 40-seitigen Dokument seine Überlegungen gemacht, ist in der Schweiz nicht rezipiert worden bis jetzt, weil das Wort Schweiz da drin nicht vorkommt.
Okay.
Und da geht es völlig klar, wieso er diese Lösung gewählt. Aber das ist eine andere Frage, wieso Hitler...
Können Sie das ganz kurz ausführen? Also was ist der ausschlaggebende
Grund? Die Wehrmacht hat vor dem Krieg sich schon Gedanken gemacht, ob man durch die Schweiz marschieren kann. Und sie sind zu einem negativen Ergebnis gekommen. Die Schweiz ist kein geeignetes operatives Gelände. Weder für Deutschland noch für Frankreich. Deshalb hat man eigentlich Planungen eingestellt. Also vor dem Krieg schon. Das war Halder. Das war der Generalstabschef des Heeres. Und Hitler nun, wenn man das liest, was er sagt, für ihn gibt es nur einen großen Feind, das ist Großbritannien, England. Von Frankreich hält er gar nichts. Die sind schwächer, die sind verweichlicht und so weiter. Er fürchtet England und sagt, ich muss so schnell wie möglich England vom Kontinent vertreiben. Da muss ich den Durchgang in die Ostsee haben, Dänemark. Ich muss vor allem verhindern, dass er sich in Skandinavien festlegt. Norwegen. Ja. Ich muss schauen, dass ich das Erz aus Schweden bekomme. Deshalb diese Vorausaktionen. Und ich muss vor allem die Benelux-Staaten haben, weil Großbritannien und Frankreich werden, da war er voll überzeugt, werden diese Neutralität der drei Staaten nicht akzeptieren. Die werden dort einfallen und von dort aus direkt ins Herz von Deutschland stoßen, nämlich in die ins Rheinland, dort, wo die großen Rüstungsbetriebe sind. Und dann bin ich erledigt. Deshalb muss ich das sofort nehmen. Und von dort aus kann ich dann England besetzen oder bekämpfen, je nachdem. Also das ist für ihn das strategische Gebiet. Die Schweiz wird so zu einem Nebengebiet, also völlig uninteressant. Sie haben auch keine Planungen. Also die Mobilmachung, die sogenannte zweite Mobilmachung vom 10. Mai 1940, war eigentlich gar nicht nötig. Es hat keine Planungen gegeben. Und sie sind auch nicht durch die Maschinolinie gestoßen, weil sie einen Höllenrespekt hatten vor dieser Maschinolinie. Man hat dann später immer gelacht darüber, aber sie haben sie nicht angegriffen. Und dort, wo sie angegriffen wurde, nämlich von den Italienern auf der Alpenfront, sind sie nicht durchgekommen, Italiener.
Ganz kurz der Kontext für weniger geschichtsaffine Hörerinnen und Hörer. Die Maschinenlinie ist ein Befestigungswerk, das die Franzosen in Erwartung eines deutschen Angriffs nach dem Ersten Weltkrieg aufgebaut haben, damit eben das nicht mehr passieren kann, oder? Und das wurde eben durch den Umgehungsangriff über Belgien und Holland von den Deutschen quasi ausgehebelt.
Wichtig ist, dass eben diese Maschinenlinie nicht fertiggebaut wurde. Sie war relativ stark in den Alpen. Sie war am Rhein entlang, also an der Grenze zu Deutschland. Es gab aber keine Befestigungen gegenüber Belgien, Holland, Belgien und Schweiz.
Und das war eben der Schwachpunkt, der ausgenutzt werden konnte. Gut, und jetzt, also wir haben zwei Phasen. Wir haben eben
Das Anfang. Ist die erste. Und dann kommt die Einschließungsphase. Und diese Einschließungsphase, die teilt sich eben, Guisan nennt sie als eine, weil er dann das Redui macht und so weiter. Aber es sind eigentlich drei Phasen. Die erste ist Sommer 40 bis Ende 40. Das war die allergefährlichste Zeit. Da war die Schweiz eingeschlossen oder fast eingeschlossen. Es gab noch das Mausloch bei Genf, wo man dann noch rauskommt über Vichy-Frankreich. Und tatsächlich steht eine Armee westlich der Schweizer Grenze bereit und hat sogar den Auftrag, sich bereit zu halten für eine Sonderaktion. Und alle wussten, dass diese Sonderaktion, da war die Schweiz. Das Interessante ist, dass erst Ende Juni begannen nun die Deutschen mit der Planung eines Angriffs auf die Schweiz. Und übrigens, diese Planung, das waren die einzigen deutschen Planungen gegen einen neutralen Staat, also der neutral blieb bis zum Ende des Krieges. Es gab keine Planung gegen Spanien, gegen Portugal, gegen Türkei, nicht einmal gegen Schweden, nur gegen die Schweiz. Und da gibt es viele Planungen hintereinander. Und aus diesen Planungen, die dann unter dem Namen Tannenbaum bekannt wurden, da geht also sehr Interessantes daraus hervor. Also die Neutralität spielt keine Rolle bei der Planung. Also man hätte die Neutralität sofort aufgehoben. So wie auch bei anderen Staaten.
Hat sie nicht
interessiert. Professor Walter Hofer hat auch gesagt, also der Zweite Weltkrieg war das größte neutralen Sterben der Weltgeschichte. Die Planungen nun, das ist das Interessante, da gibt es zwei Elemente, die eigentlich fast ein bisschen übersehen wurden. Die Deutschen haben immer gesagt, bei allen Planungen, wir müssen mit den Italienern koordinieren. Das war das Oberste. Also man hat einen Verbündnispartner, den man nicht vergraulen will. Wir kommen noch darauf zurück.
Die wollen das sehen, oder?
Ja, noch ja andere. Natürlich. Ja, das spielt dann schon auch eine Rolle. Und zweitens, ja, nicht im Gebirge kämpfen. Die haben eine Höllenfurcht, die Deutschen, dass sie dann aus den Gebirgsnestern, das ist ein Zitat, bekämpft werden. Was nun Guisan macht mit seinem Redui, war genau das, was sie am meisten gefürchtet haben. Deshalb alle diese Berechnungen und diese etwas spöttischen da von einer sehr kritischen Geschichtsschreibung. Ja, die Deutschen wären in drei Tagen in Bern gewesen. Das mag sein. Aber sie hatten Furcht vor den Alpen. Das war das. Zentral aber war das Verhältnis zu Italien. Und zwar, die haben miteinander abgesprochen. In Bern gab es zwischen den beiden Botschaftern Ende Juni gab es Konferenzen über die Aufteilung, Beuteteilung. Und sie konnten sich nicht einigen. Italien war nicht interessiert, dass Deutschland die Schweiz besetzt. Die Italiener wollten unter keinen Umständen die Deutschen auf dem Gotthard und schon gar nicht in Chiasso. Die haben nämlich schon allergisch reagiert, als die Deutschen Österreich genommen haben. Weil für sie war dieser Riegel, Österreich-Schweiz, neutrale Riegel, war ein Schutz gegen das germanische Großreich des Nordens. Also das italienische Staatsinteresse war Verschonung der Schweiz. Und Daniel Bourgeois, ein großer Genfer Historiker, hat 1974 in seiner großen Habildage schon gesagt, der Grund, warum die Schweiz nicht angegriffen wurde, war das deutsch-italienische Verhältnis. Das war ein wichtiger Grund, und er sagte es auf Französisch, sinon le plus important, wenn nicht sogar der wichtigste Grund. Und deshalb kann man sagen, die Schweiz wurde militärisch nicht angegriffen, weil sie ein Puffer war zwischen den beiden, in Anführungszeichen, Verbündeten, die nämlich auch Konkurrenten waren.
Gut, jetzt dann eben die dritte Phase.
Diese Phase geht dann bis so in den Frühling 1941 und dann beginnt Hitler mit dem Russlandfeldzug. Und dann ist eigentlich Druck weg von der Schweiz. Diese Armee, die da westlich der Schweiz ist, in Ostfrankreich, die wird abgezogen, die muss nach Russland. Als der Krieg beginnt, also die Barbarossa, diese Aktion Barbarossa gegen Russland, jubelt der schweizerische Generalstab, weil das natürlich Druck wegnimmt. Und hier in dieser Zeit baut Guisan das Réduit auf. Man ist eingeschlossen, baut das Réduit auf. Das Réduit wurde bereits im Sommer 1940 bezogen. Die Deutschen, da sieht man das Desinteresse der Deutschen, die Deutschen haben lange nicht gemerkt, was sich da tat. Die haben erst ein halbes Jahr später gemerkt, aha, die Schweizer Armee hat sich ja zurückgezogen in die Alpen. Und von da an war eigentlich klar, dass die Deutschen die Schweiz nicht angreifen, weil eben aus Furcht vor einem Alpenkrieg. Also das Interesse Italiens, die Alpen, also das Réduit, das waren die Gründe, wieso die Schweiz nicht angegriffen wurde. Und nicht, und ich weiß, da werden jetzt viele aufschreien, nicht wegen der Wirtschaft. Die Wirtschaft spielt keine Rolle für diese Frage. Sie ist entscheidend für das Überleben der Schweiz, zweifellos, aber nicht für den Entscheid, die Schweiz anzugreifen militärisch. Für Hitler war die Wirtschaft ohnehin sekundär. Die musste ihm dienen. Ihn interessierte sowieso nur die Wehrwirtschaft, also die Waffenindustrie. Und die Schweiz war viel zu wenig wichtig, als dass man nur wegen ein bisschen Schweizer Wirtschaft die Schweiz nicht angegriffen hätte. Ja, da kommt die nächste Phase, dann sind die Deutschen da so engagiert in Russland und da fehlten einfach die Mittel. Kommt eben wieder diese Frage von Italien nicht. Italien muss versorgt werden, kann nicht mehr, bekommt zum Beispiel keine Energie mehr, Kohle von Belgien oder von England, also über das Meer, oder? Alles muss auf dem Landweg kommen. Da wird die Schweiz wieder wichtig als Transitland. Gotthard, ja. Brenner. Da lässt man die Schweiz in Ruhe. Die Schweiz ist ja auch keine Gefahr. Und so lebt die Schweiz zwei Jahre lang, wird dann noch ganz eingeschlossen, weil die Vichy-Frankreich wird besetzt und dann ist die Schweiz ganz eingeschlossen. Aber, das ist das große Glück der Schweiz, im Gegensatz zu Schweden, die Schweiz hat einen relativ verträglicheren südlichen Nachbar. Also die Italiener sind relativ großzügig. Die Schweiz kann versorgt werden über die italienischen Häfen aus neutralen Staaten, vor allem aus Südamerika. Also da kommt Ware rein. Und dieser ewige Schutz, eben dieses Interesse Italiens, das Staatsinteresse, die Schweiz bestehen zu lassen als Pufferstaat zu Deutschland. Und dann kommen die Invasionen oder die Landungen im Süden. in Süditalien und so. Und dann, das ist quasi die dritte Phase in der Umschließung. Da wird es relativ gefährlich. Da sieht man, ui, der Krieg kommt wieder näher. Die Alliierten rücken Stiefel nach. Und die Deutschen besetzen Italien. Und damit ist die Schweiz wie Schweden vollständig von deutschen Truppen umschlossen. Aber das Retui ist dann schon zu stark, die Mittel zu schwach. Deutschland pfeift aus allen Löchern militärisch. Also die haben kein Interesse, hier einen Angriff zu machen. Und deshalb ist eben Retui in der ersten Phase nein, gab es noch gar nicht. Zweite Phase eigentlich auch nicht, weil das so geheim war. Die wussten gar nicht in Deutschland, dass es ein Retui gab. Nachher wird es, als sie es merken, dann wird es ein Faktor. Aber erst dann. Und dann kommt die letzte Phase. Das ist dann die Landungen, also wenn dann die Alliierten Frankreich befreien. Und Ende August 1944 treffen die ersten alliierten Soldaten an der Schweizer Grenze ein. Und das wird nun gefährlich. Jetzt ist der Krieg wieder an der Grenze. Und Guisan verlässt mit einem Gros der Armee das Retui, geht wieder wie im ersten, in der ersten Phase an die Grenze.
Dass wir das vielleicht kurz ausführen können. Also die Gefahr ist jetzt wieder, dass die Alliierten auf die Idee kämen, die deutsche Front zu umgehen und halt eben die Neutralität nicht.
Oder die Deutschen. Oder was man am ehesten befürchtet, dass deutsche Truppen versprengt werden, den Durchmarsch erzwingen wollen, auf dem Rückzug. Also da, nicht im Süden sind die Deutschen sehr nahe an der Schweizer Grenze, das kommt von Süden her, kommen die. Und im Norden, Nordwesten hat man sie jetzt auch. Und interessant, und das ist noch nicht erforscht oder fast nicht erforscht, haben die Alliierten nie geplant, durch die Schweiz zu marschieren. Stalin verlangt das von den Alliierten. Sie sollen durch die Schweiz, diese Schweine hat er sie genannt, oder durch die Schweiz marschieren. Das haben die Alliierten nicht gemacht. Und ich weiß, es gab Planungen, die haben sich das schon überlegt, aber das ist noch nicht erforscht.
Ja. Aber eben, für die Schweizer gibt sich jetzt wieder die nächste schwierige Situation, weil jetzt ist eigentlich klar, dass die Alliierten den Krieg gewinnen. Die Schweiz bleibt aber eben neutral und das bringt sie beim Kriegsende wieder in die Bredouille, nicht wahr?
Jetzt über das Ganze die Neutralität. Also, erste Phase, man ist neutral, aber man liefert Waffen an die Alliierten. Dann kommt die Einschließung. Und in dieser Einschließungsphase hält sich die Schweiz pedantisch ans Neutralitätsrecht. Da gibt es praktisch nichts, was jede Maßnahme, da rennt der Bundesrat immer zu den Völkerrechten. Was ist neutralitätsrechtlich geboten? Also man klammert sich und kann auch den Deutschen sagen, ja, sorry, neutralitätsrechtlich geht das nicht. Die Deutschen akzeptieren das so mehr oder weniger. Die Alliierten auch mehr oder bis zu einem gewissen Grad. Und dann, als der Krieg sich langsam zu entscheiden beginnt, und jetzt, das ist jetzt meine These, die Schweiz ist zu neutral in der Schlussphase. Sie hält diese Neutralität peinlichst genau ein, obwohl die Verhältnisse sich ändern und die Schweiz eigentlich den Deutschen nichts schuldet. Also, man hätte... Es ist erstaunlich, andere neutrale Staaten haben das anders gemacht. Die sind dann auf die alliierte Seite gekippt. Spanien war ja sehr deutschfreundlich, hat sogar eine Division nach Russland geschickt. Die Portugiesen auch, die Türken, die da erklären sogar noch den Krieg in den letzten Kriegstagen. Schweden schon im Ende 1944 beginnt, also zweite Hälfte 1944, gestattet Landungen von Nachschubflugzeugen. Die Schweiz bleibt stur auf ihrem Neutralitätsrecht und das bringt der Schweiz Probleme. Am Schluss also des Krieges gilt die Schweiz als Förderer. Also mit ihrer Neutralität fördert sie unterstützt sie noch Nazi-Deutschland. Und das gibt ihr ein ganz schlechtes Bild bei den Alliierten. Ja. Hier hat einfach von mir aus der Bundesrat versagt, indem er sich zu stark aufs Neutralitätsrecht versteift hat.
Und das heisst eben, man hatte sich jetzt mit den Siegermächten etwas verscherzt, oder? Also einerseits natürlich die Alliierten, die sind da gar nicht glücklich am Schluss, oder? Weil das dann potenziell noch den Krieg verlängert, sie müssen weiter Leute opfern, um das zu Ende zu bringen, aber auch die Sowjetunion, die auch zu den Siegern gehört, ja, sie haben es schon gesagt, Stalin hält gar nichts von der Schweiz und man ist eigentlich isoliert.
Gut, also der Stalin ist nicht der grösste Heuchler. Ich meine, der hat im August 1939 einen Pakt mit Deutschland geschlossen, Hitler-Stalin-Pakt, und hat zwei Jahre lang die Deutschen aufgerüstet. Hitler hätte nicht so rasch einen Westfeldzug inszenieren können, ohne diese massive Hilfe von Stalin, der damit hoffte, er könne Deutschland von einem Angriff auf die Sowjetunion abhalten. Gut, also das nur so beiläufig gesagt. Nun kommt also die Schweiz unter Druck und wegen ihren intensiven Finanzbeziehungen, das war das Wichtige. Industrie ist nicht so interessant. Das, auch die paar Bürle-Kanonen, das ist nicht so entscheidend, auch wenn das heute zum Riesenthema aufgeblasen wird. Es sind vor allem die Finanzen, dass der Schweizer Franken war eben die einzige Währung in Europa, die noch konvertibel war. Die Schweiz hat halt Gold gekauft bei der Reichsbank. Aber warum? Über das hört man auch nie. Etwas, die hat das ja nicht freiwillig gemacht, die Schweiz, sondern die Alliierten, also die USA, haben im, aber es war Juni, Mai oder Juni 1941, also vor dem Krieg, haben sie sämtliche privaten und staatliche Guthaben der europäischen Staaten, inklusive der Schweiz, blockiert.
Und damit die Käufe erzwungen.
Und die Schweiz hatte, die Nationalbank hatte einen großen Teil des Goldes und der Währung in Amerika in Sicherheit gebracht und konnte nicht mehr zugreifen. Da kommen die anderen Staaten wie Portugal, Spanien und sagen, wir wollen in Gold bezahlt werden. Die Schweiz hatte keines mehr. Völkerrechtswidrig von den USA provoziert, muss man halt auch sagen. Und dann begannen sie Gold zu kaufen bei der Nationalbank. Und wieder ein Rechtsgutachten hat darauf aufmerksam gemacht, aufgepasst, dass es da kein Raubgold drin hat. Ja. Also man war sich sehr wohl bewusst, dass das sehr heikel ist.
Dass der Krieg ist zu Ende.
Zu Ende. Die Schweiz hat einen schlechten Ruf bei den Siegern. Die Guthaben sind blockiert. Die Rationen sind ganz tief in der Schweiz, zum Teil tiefer als bei kriegführenden Staaten. Also die Schweiz 44, 45 in einer prekären wirtschaftlichen Situation. Nichts von Kriegsgewindler. Die Schweiz hat wirklich große Probleme. Und jetzt kommt sie unter Druck der Alliierten. Und die sagen, wir wollen verhindern, dass Deutschland je wieder Krieg führen kann. Und in der Schweiz liegen phänomenale Vermögen, glaubt man, oder? Mhm. Wir müssen verhindern, dass die Deutschen das Geld in die Schweiz bringen. Safe Hafen, also sicherer Hafen. Und setzen die Schweiz unter Druck und die Schweiz, anstatt zu kooperieren, hält sie an ihren Idealen von Neutralität und Rechtsstaat fest und wird dann aber gezwungen, schon im März, Anfang 1945, mal das Ganze, also die deutschen Außenguthaben zu blockieren, die Transporte durch die Schweiz zu reduzieren, also schon auf die Richtung, also sagen wir, den Alliierten entgegenzukommen. Und kommt dann nach dem Krieg noch mehr, da gibt es riesige Verhandlungen. Und im Washingtoner Abkommen 1946, übrigens das erste Abkommen, das die Alliierten mit einem neutralen Staat schließen, weil sie hatten den Eindruck, das sei das interessanteste Land, muss die Schweiz 250 Millionen zahlen. Davon übernimmt die Nationalbank die Hälfte und der Bund die andere Hälfte. Dafür werden alle Guthaben blockiert. Die Schweizer sind empört. Werden deblockiert. Die Schweizer sind empört, haben doch so viel Gutes gemacht, gute Dienste geleistet, Internierte durchgefüttert, auch die alliierten Flieger, die abgeschossen, und werden nun quasi bestraft. Auf der anderen Seite sind die alliierten Beobachter verärgert und sagen, die Schweizer haben die Alliierten über den Tisch gezogen. Die Schweiz ist viel zu gut weggekommen. Also offenbar ein guter Kompromiss, beide mussten etwas geben. Und da ging es natürlich nachher aufwärts, da war die Schweiz wieder bei den Leuten.
Ja. Und jetzt in der Nachkriegszeit geht es eben darum, sich wieder in dieses Gefüge einzufügen, die Neutralität eben wieder auf diese Rahmenbedingungen anzuwenden. Und jetzt kommen diese guten Dienste, wir haben es schon ein paar Mal angesprochen, die werden jetzt so richtig geprägt.
Also, wobei eigentlich sind sie vor allem im Ersten und Zweiten Weltkrieg entscheidend. Das ist natürlich eine Riesenleistung der schweizerischen Diplomatie, was da genau passiert, und wird eigentlich unterschätzt. Man haut lieber auf der Schweiz herum wegen ihrer Milliarde, die sie da den Deutschen als Kredit eingeräumt hat, oder den Waffenlieferungen, aber daneben hat sie eben auch, glaube ich, fast die Hälfte der Menschheit gegenseitig vertreten und hat auch sehr, sehr unwahrscheinliche Leistungen vollbracht. Also ich möchte nur ein Beispiel, das unbekannt ist. Die hat bei Ausbruch des japanisch-amerikanischen Krieges in zwei riesigen, globalen, weltumspannenden Aktionen Tausende von Japanern nach Japan zurückgebracht und Staatsangehörige von anderen, allen möglichen Staaten aus Japan heimgebracht. Oder alle Italiener aus Abessinien zurückgeholt, etwa 20.000 oder 30.000. Das waren riesige, riesige humanitäre Operationen. Oder?
Ja. Aber eben, es ist schon so, dass das nachher quasi Teil der Argumentation ist, warum man weiter neutral bleiben kann
natürlich.
Und dann auf dem Parkett, auf dem Internationalen.
Jetzt passiert nämlich Folgendes. Am 8. Mai 1945 hören eigentlich die Voraussetzungen auf, die zur Neutralität geführt haben, während 300 Jahren. Es gibt keine kriegführenden Parteien mehr in der Nachbarschaft. Die Schweiz hat eine Regierung, die Außenpolitik betreiben kann, seit 1848. Die innenpolitischen Gründe, Katholiken, Protestanten, Liberale, Konservative, beziehungsweise Deutsch-Welsch.
Ja, die inneren Spaltungen.
Die inneren Spaltungen, also die inneren Argumente für die Neutralität, die sind weg. Also eigentlich gab es, man ist jetzt von Freunden umzingelt, von der NATO später, kurz darauf. Und die Schweiz hält aber fest und argumentiert nun, ganz witzig, ich war da selber noch beteiligt daran, wir sind immer noch ein Frontstaat. Also nicht, das beginnt der Kalte Krieg, zwei Blöcke, der eiserne Vorhang ist relativ weit weg, aber wir sind eigentlich immer noch Frontstaat, weil es gibt diesen neutralen Korridor. Österreich, Schweiz, dann noch das bündnisfreie Jugoslawien, das ist so eine neutrale Zone. Und da können die Konflikte entstehen, da können die Sowjets durchmarschieren. Bis zur Burgunderpforte, bis nach Brunnenrut. Also sind wir ein zurückgelagerter Frontstaat. Das habe ich selber noch meinen Soldaten beigebracht. Also, und das legitimiert dann quasi die geopolitische Lage, warum die Schweiz immer noch neutral sein muss. Und man setzt eigentlich diese strenge Neutralitätspolitik des Zweiten Weltkrieges fort, ideologisiert sie. Also Bonjour, der Historiker, ist einer von diesen. Das wird dann hochgepriesen, oder was man da alles gemacht hat. Und koppelt sich politisch und militärisch völlig vom entstehenden Westen ab, nicht aber wirtschaftlich. Ja. Da integriert man sich voll und ganz. Das führt dazu, dass man dann 1954 Windschädler, so der große Neutralitätsdiplomat, entwickelt seine Doktrin. Und damit kommt das eben dann zum Tragen. Man sagt, jawohl, wir machen in der politischen UNO nicht mit, machen auch in der Europäischen Einigung nicht mit. Das ist nicht neutral, wenn man da mitmacht. Aber wir integrieren uns wirtschaftlich und vor allem in der UNO in die sogenannten technischen Unterorganisationen. Und da wird man sehr aktiv bei UNICEF und FAO und was es da alles gibt. Da gibt es dann keine, die unpolitischen. Und deshalb kommt dann diese Zweigleisigkeit, einerseits Distanz zu politischen, militärischen, aber dafür Engagement, großes Engagement. Und darum, zum Teil sogar, ist man Mitbegründer, EFTA zum Beispiel, oder CERN, da macht man also mit. Aber gibt es dann diese Zweiteilung. 1969 beginnt, also in den 60er Jahren beginnt sich das zu lockern. Man macht auch im Europarat nicht mit. Das ist dann der erste Schritt. 1961 tritt man dem Europarat bei. Nach langen Diskussionen. In den Mitte der 1960er Jahre beginnt man die ersten Sanktionen der UNO zu übernehmen gegen Rhodesien und Südafrika, aber nur teilweise und auch wieder zögerlich. Und 1969 beginnt dann die große Diskussion über den UNO-Beitritt. Oh, und das ist mühsam. Also wenn man das studieren muss, 40 Jahre lang wird dieses Thema zerredet und das ist ein Perpetuum mobile, das immer wieder die gleichen Argumente dafür und dagegen. Und ja, die Schweiz kommt nicht vorwärts, bis dann eben nach der Wende dann die Situation sich ändert. Also man bleibt aber 1970er Jahre, dann wird man dann doch auch offener, macht bei der KSZT mit, Konferenz für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa. Ich muss auch sagen, es sind dann vor allem sozialdemokratische Bundesräte, die das dann öffnen, oder? Und ist sehr aktiv dort, also da hat man eine sehr aktive Außenpolitik und erreicht sogar von der KSZT in den Helsinki-Akten, dass die Neutralität, das ist wieder einfach eine Obsession der Schweiz mit ihrer Neutralität, dass die Neutralität als legitimes Mittel der Außenpolitik in den Helsinki-Akten verankert wird.
Das ist?
1975.
Okay. Und jetzt bewegen wir uns eben so ein bisschen so in die neue Zeit, in die Diskussion. Da machen wir jetzt den letzten Punkt für das jetzige Gespräch. Wir sind immer noch neutral. Ich glaube, wenn man auf der Schweiz, auf der Straße die Schweizer fragen würde, ob sie neutral sein wollen oder nicht, ist das Votum
90%,
oder? Aber wir haben jetzt gerade zum Zeitpunkt dieses Gesprächs wieder das Problem, dass es einen Konflikt gibt, nicht allzu weit weg geografisch. Es gibt einen klaren Aggressor, es gibt einen klaren, ein klares Opfer. Und wir sind jetzt eben wieder in dieser Debatte gefangen. Wo beginnt die Neutralität und wo hört sie auf?
Also das Ganze wird natürlich kritisch 1990 mit der Wende, Zusammenbruch UdSSR, kein Warschauer Pakt. Und nun ist also wirklich das allerletzte geopolitische Argument weg. Europa ist ein Friedensraum. Was soll die Schweiz noch neutral bleiben? Und in den 1990er Jahren findet eine heftige Diskussion statt. Und die Intellektuellen und Universitären, Professoren und so, die sagen, weg mit der Neutralität. Das sind unwahrscheinlich harte Worte fallen da, oder? Der Bundesrat reagiert rasch und lässt 1993 ein Neutralitätspapier, Konzept erarbeiten, das die Neutralität nur auf den militärischen Teil reduziert, was es ja eigentlich immer war. Also sonst ist man frei, man macht, was man will und so und hilft mit, dieses friedliche Europa aufzubauen. Nur dieser Kernbereich, man sagt eben der Kernbereich der Neutralität. Der Bundesrat und Parlament bewilligen das, dieses Konzept scheitert. Die Schweizer akzeptieren es nicht. Sie halten am diesem barocken, diesem übertriebenen Neutralitätsverständnis des Kalten Krieges fest. Alles ist Neutralität. Also was da alles, also tutti, ich sage immer, was tutti frutti Neutralität. Also da ist das Bankgeheimnis drin, da sind die Außenbeziehungen drin, das ist einfach alles. Alles ist Neutralität. Alles, was mit Ausland zu tun hat. 2000 kapituliert der Bundesrat und sagt, wir bringen das neue Konzept nicht durch. Und immerhin gibt es gewisse Fortschritte. Im zweiten Anlauf kommt dann endlich 2003 die UNO, UNO-Beitritt und der Blauhelm und gewisse Öffnungen. Es öffnet sich ein Fensterchen und das wird auch genutzt. Und so ab 2000, das hat dann auch mit der islamistischen Bedrohung zu tun und mit diesen Ereignissen, also New York, diese Attentate, da wird die Neutralität wieder eher akzeptiert. Also Jugoslawien spielt dann auch wieder eine Rolle. Ja. Wird die Neutralität eher wieder akzeptiert, aber eigentlich interessiert man sich nicht mehr. Es gibt auch kaum Forschung. Und es sind diese 20 Jahre, von denen ich da im Buch sage, die Schweiz kann keine Neutralität mehr. Die weiß nicht mehr, was das ist. Und die Diskussion, die wir heute haben, die ist von einer so, vor allem zu Beginn, jetzt beginnt es ein bisschen besser werden, von einer so erschreckenden Niveau, tiefen Niveau. Man merkt, die Völkerrechtler, die Politiker, die Publizisten, die ganze Medienschaffenden, die haben sich Jahrzehnte nicht mehr mit Neutralität befasst und wissen gar nicht mehr, was das ist. Also ich wurde da quasi wie ein Lehrer da herumgeboten. Was ist Neutralität? Was ist Neutralitätspolitik? Was ist Neutralitätsrecht? Ja. Und alle diese Fragen.
Könnte man auch sagen, dass eben auch das Ausland nicht mehr ganz genau weiß, was sie mit dieser Neutralität anfangen soll.
Die wussten schon vorher nicht, was anfangen. Also die sind natürlich noch auf einem tieferen Niveau. Und also in den 1990er Jahren gab es doch ganz wichtige Forschungen. Dietrich Schindler Junior, Zemanek, der Österreicher, und die stellten schon 1990 fest, dass eigentlich das Neutralitätsrecht verdampft ist. Das gibt es gar nicht mehr. Die Haager Konvention ist kaum noch gültig, nicht mehr relevant. Sie wird auch von keinem Land mehr kaum noch angewandt. Von den Neutralen nennen sie Schweden ein bisschen. Österreich und die Schweiz sind die zwei einzigen Länder, die noch sich auf die Haager Konvention stützen. Aber auch die Österreicher mittlerweile nicht mehr. Es gibt nur noch ein Land, das sich an diese Haager Konvention klammert. Das ist die Schweiz. Dieses gallische Dorf.
Genau. Und jetzt bringt uns das wieder in die Bedulle, weil wir haben jetzt eben wieder die Frage, sollen wir Kriegsmaterial auch über Drittländer exportieren oder nicht? Einmal mehr halten wir uns hier, Sie sagen ja, die Schweiz übertreibt es mit der Neutralität und handeln uns damit eigentlich den Ärger ein, dieser Parteien, die wir ja eigentlich moralisch auch quasi auf der richtigen Seite sehen, oder?
Also, zu dieser Geschichte Ukraine. Ich habe ja einen großen Artikel geschrieben, kurz nach dem Einfach der Aggression der Russen. Jetzt fällt uns die Neutralität wieder vor die Füße. Nun, also man muss schon sehen, also die wichtigsten Elemente der Neutralität verfolgt natürlich die Schweiz nach wie vor. Also tritt nicht einer Allianz bei, wie das die Schweden und Finnen jetzt machen. Wir schicken keine Soldaten, das machen die anderen zwar auch nicht. Wir schicken kein Armeematerial. Also das sind alles zentral. Wir stellen das Territorium auch nicht für Kampfhandlungen, weder den Russen noch den Ukrainern zur Verfügung. Das ist ein ganz elementares Zeichen. Hingegen eigentlich eine Nebenfrage sind diese Waffengeschichten oder Waffenausfuhr. Und das Ganze konzentriert sich jetzt nur noch auf diese eigentlich nicht zentrale Frage. Wobei klar ist, die Schweiz liefert keine Armeematerial. Es geht um private, und das kommt in der Diskussion kaum zum Tragen, es geht um die privaten Waffenausfuhr. Und da stellt sich jetzt natürlich verschiedene Fragen an dieser Einzelfrage. Inwieweit ist eben das Haager Abkommen noch gültig, überhaupt noch gültig? Und da findet jetzt eine epische Diskussion statt. Es gibt eine kleine Gruppe von Völkerrechtlern, die tun so, wie wenn man 1907 leben würde, oder? Dann gibt es andere, die sagen, ja halt, es gab den Ersten Weltkrieg, der hat den gerechten Krieg wieder zurückgebracht. Es gibt Völkerbunde, das ist die Idee des gerechten Kriegs. Es gibt 1928 ein internationales Abkommen, in dem der Krieg geächtet wird. Grundsätzlich geächtet. Das geht dann in der UNO-Charta 1945 in diese zentralen Artikel rein. Man darf heute keinen Aggressionskrieg mehr führen. Und jetzt, das kollidiert natürlich mit dem alten Haager Abkommen. Und die Schweiz hat es nicht verstanden, der Bundesrat hat das von mir aus versäumt, und das Parlament auch, nun sich zu überlegen, vor allem nach dem Beitritt zur UNO 2003, wie geht das nun aneinander vorbei? Und heute gelten in der Neutralitätspolitik gewisse Grundsätze, die aber alle nicht aufeinander abgestimmt sind. Also,
und nicht mehr in die Zeit passen, sozusagen.
Zum Teil auch nicht mehr in die Zeit passen. Also der erste ist, wir folgen dem Sicherheitsrat. Ja, nur ist der Sicherheitsrat nicht handlungsfähig. Also, und wenn der Sicherheitsrat nicht handlungsfähig ist...
Kurzer Kontext, damit meinen Sie den UNO-Sicherheitsrat?
UNO-Sicherheitsrat wegen dem Veto, was ja passiert ist jetzt, oder? Diese unmoralische Veto-Institution, das ist ja natürlich...
Weil Russland dort
Veto macht ist. Und wenn der Sicherheitsrat nicht handlungsfähig ist, was jetzt der Fall ist, dann gilt das Haager Abkommen von 1907, del Gell, oder? Obwohl eigentlich die UNO-Charta anderes sagt. Die UNO-Charta steht dem gegenüber. Also, und so sind wir jetzt in einer Zwickmühle, und das ist natürlich, das Ausland versteht das überhaupt nicht mehr. Also, das ist auch innenpolitisch fast nicht mehr zu vermitteln. Ja. Und da will jetzt der Bundesrat die anderen Staaten informieren, überzeugen. Nur ein so verfehltes Konzept, das ist nicht kommunizierbar. Also das bringt nichts.
Also würden Sie dafür plädieren, dass die Neutralität in der Zukunft etwas flexibler gehandhabt oder eben sogar eben mindestens mal neu gedacht wird?
Unbedingt. Also diese Neutralität muss neu gedacht werden, muss neu konzipiert werden. Vor allem muss sie völkerrechtskonform gemacht werden. 2023, nicht 1907. Und vor allem muss sie der UNO-Charta angepasst werden. Also wir können nicht gegen die UNO-Charta. Ja. Und das zeigt sich zum Beispiel, ich habe gesagt, die Schweiz hat immer ein bisschen übertrieben und geht weiter. Ich meine, diese Frage der Wiederausfuhr, das steht nicht einmal in der Haager Konvention, das ist eine Erfindung der Schweiz, oder? Oder dass sie nicht einmal Schutzmaterial an die Ukraine liefern darf, so Helme und so, da wäre die Schweiz flexibel, da dürfte sie flexibel sein und solche Dinge gestatten. Aber man hat ein so rigoroses, so übertriebenes Neutralitätskonzept, dass wir hier einfach nicht mehr zeitgemäß sind.
Ein bisschen in die Sackgasse laufen.
Ja, wir sind in der Sackgasse, eindeutig. Und es gibt starke Kräfte links und rechts, die in dieser Sackgasse sich wohlfühlen. Und die sogar noch diese Sackgasse noch mehr schließen wollen, damit wir wirklich nicht mehr rauskommen. Das ist die Initiative, oder?
Ja, ich glaube, das würde jetzt ein bisschen zu weit führen an diesem Punkt, weil dann gehen wir quasi in eine Zukunftsabstimmung. Richtig. Vielleicht zum Schluss noch gefragt, haben wir einen wichtigen Aspekt verpasst? Müssten wir etwas noch ausführen?
Ja, also nur eines, vielleicht noch ein Gedanke. Die ganze Diskussion ist innenpolitisch. Wir tun so, wie wenn die Neutralität ein innenpolitisches Problem wäre. Und wir schauen nicht einmal, was andere neutrale Staaten machen. Wir kennen die Diskussion in Österreich nicht, nämlich auch eine heftige Diskussion. Und die haben eine andere Neutralität. Die haben das völlig anders konzipiert. Und das nehmen wir gar nicht wahr. Und ich weiß nicht, ob ich so aktuell sein darf, heute im Blick, Schlagzeile, große Diskussion über die wahre Neutralität. Das gibt es nicht. Wir müssen aufhören zu glauben, es gibt die Neutralität, die großgeschrieben, einfach so. Und die muss man jetzt erkennen, es gibt nur Neutralitäten. Und wenn nun orthodoxe Völkerrechtler sagen, es gibt keine Neutralität à la carte, dann ist das falsch. Es gibt Neutralität. Neutralität ist immer à la carte. Es gibt keine absolute Neutralität. Das ist immer etwas Relatives, ist etwas Gummi, das darf man sagen, ist flexibel, muss man der Situation gerecht anpassen. Also das ist nicht ein fixes, versteinertes Konzept, wie das heute dargestellt wird.
Schlussendlich eben auch ein Instrument zur Wahrung der Schweizer Interessen. Und da muss man abschätzen, was einem mehr Schaden und was richtig mehr Nutzen bringt.
Absolut. Und in dieser heutigen Diskussion, was jetzt schon alles passiert ist, hat diese sture Neutralität hat der Schweiz mehr geschadet als uns genützt.
Und ich schließe jetzt den Aktualitätsbezug noch ab. Es ist jetzt zum Zeitpunkt dieser Aufnahme der April 2023, damit man das dann bei der Veröffentlichung auch richtig einordnen kann. Ich bedanke mich für das sehr, sehr interessante und informative Gespräch und wünsche eine gute Heimreise.
Danke. Schönen Abend.
Ich möchte mich sehr herzlich bei Marco Iorio für das animierte, sehr spannende und vor allem erkenntnisreiche Gespräch bedanken. Es war faszinierend zu verstehen, wie facettenreich und ambivalent die Neutralität im Laufe der Jahre und Jahrhunderte die Geschichte unseres Landes mitgeprägt hat. Für weiterführende Informationen findet ihr in den Shownotes einen Link zu Herrn Iorios Buch. Dort könnt ihr in aller Ruhe noch viel mehr über unsere Neutralität erfahren. Ich kann es sehr empfehlen. Unser Podcast wäre nicht möglich ohne die unglaublich wertvolle Unterstützung der Tongarage. Die Tongarage ist ein professionelles Tonstudio in Baar im Kanton Zug. Falls du Interesse an professionellen Tonaufnahmen hast, findest du unter www.tongarage.ch oder in den Shownotes mehr Informationen.
oder du schreibst eine E-Mail an info@tongarage.ch. Mehr Informationen zum Podcast selber und den Personen dahinter findet ihr jederzeit unter www.zeit-genossenschaft.ch. Dort sind auch die einzelnen Episoden mit den dazugehörenden Shownotes aufgeführt. Wir veröffentlichen dort Informationen rund um das Thema und auch zu den Gästen. Zusätzlich bemühen wir uns, Links oder Hinweise zu erwähnten Inhalten oder weitere Informationen bereitzustellen. Wenn euch unser Format gefällt, freuen wir uns auf eine Rezension bei Spotify, Apple Podcast oder überall dort, wo man den Podcast hören kann. Jede Empfehlung hilft uns, unseren Bekanntheitsgrad zu steigern und unseren Inhalt mit einem größeren Publikum zu teilen. Und zu guter Letzt könnt ihr auch direkt mit uns in Kontakt treten. Schreibt dafür eine E-Mail an info@zeit-genossenschaft.ch oder schreibt uns auf Twitter oder Instagram. Wir freuen uns über jegliches Feedback, Ideenvorschläge für weitere Episoden und die Diskussion mit der Community. Damit sind wir am Ende dieser Episode. Es bleibt mir nur noch, euch eine gute Zeit zu wünschen. Bleibt gesund und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heisst «Schweizer Geschichte mit der Zeitgenossenschaft». Salut miteinander!